Female Empowerment fängt ja gerade erst an. Die Banken, die auf einmal entdecken, oh verdammt, wir haben ja 50% der Menschheit die ganze Zeit noch gar nicht angesprochen. Wie wäre es, wenn wir für die halt irgendwie was machen? Salü, ihr Moneypennies, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute gibt es mal wieder ein Interview für euch, und zwar ein sehr gutes, wie ich finde, denn es gibt euch einen wunderbaren Rundum-Überblick über die Schritte, die es zu tun gilt, um finanziell unabhängig zu werden, um eure Finanzen in die eigenen Hände zu nehmen. Ich habe gesprochen mit der Silke Stuck von der Zeitschrift Myself. Sie hat eine sehr schöne Story dazu gemacht, sogar aus Titelblatt haben wir es geschafft mit dem Thema. Und mit der Silke Stuck habe ich zum Beispiel darüber gesprochen, ob Sparen uncool ist. Ich glaube, ihr kennt alle meine Antwort darauf. Ja, was die konkreten Schritte sind, die man so gehen muss, ab wann ein Haushaltsbuch aussagekräftig ist, ob ich Zocker sein muss, um mein Geld für mich arbeiten zu lassen. Und wir haben über Mut gesprochen. Das ist, wie ich finde, eine sehr schöne Stelle in dem Interview. Braucht es Mut, um Geld zu investieren? Und ich sage, es braucht Mut, um etwas anderes in diesem Prozess hinzubekommen. Hört es euch einfach an. Und dann reden wir auch noch darüber, warum du der Anfang bist und nie das Geld. Ist jetzt vielleicht ein wenig abstrakt. Also hört es euch an, die ganze Folge am besten, damit ihr auch das meiste daraus mitnehmt. Wenn es euch gefällt, nicht vergessen, gerne zu bewerten und auch zu abonnieren, damit ihr die nächste Folge, die kommt bestimmt, direkt geladen bekommt. In euren Streamfeed, was auch immer. Jetzt viel Spaß bei dem Interview mit der Myself. Sparen ist super cool, weil Sparen sorgt dafür, dass man frei ist. Ja, klar. Okay. Sparen ist mega cool. Geld ausgeben, das man nicht hat, ist sehr, sehr uncool.
Ja, okay. Mhm. Reicht mir schon die Antwort.
Okay.
genau. Auf deinem Blog wiederum sagst du so vier wesentliche Schritte, um finanziell unabhängig zu werden. Punkt 1, anlegen. Punkt 2, weniger ausgeben. Punkt 3, mehr verdienen. Punkt 4, Geld arbeiten lassen. Sollen wir danach gehen oder sollen wir das so ein bisschen aufdröseln?
Eigentlich sind es tatsächlich drei große Bausteine. Es ist einmal halt Geld sparen, verdienen und investieren. Das ist eigentlich so die drei Bausteine, die man dann eben braucht. Und wie wird man finanziell frei? Wie wird man reich oder was auch immer? Oder finanziell unabhängig? Weniger Geld ausgeben, als man verdient, und den Rest investieren. Also mehr ist es dann eigentlich gar nicht.
Das heißt, die drei Bereiche, ich frage jetzt mal bewusst ganz blöde, sind die gleichwertig verteilt? Also ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel? Oder ist es zwei Drittel sparen, ein Drittel verdienen, ein Drittel, nee, geht nicht, aber ein Viertel dann sozusagen, müssen wir den Kuchen noch kleiner machen?
Naja, es kommt halt auf meine individuelle Situation an, ne? Also der größte Hebel ist sicherlich Geld verdienen. Also klar, je mehr, also ich kann ja nur zu 100% das sparen und investieren, was ich verdiene. Und wenn ich 100.000 Euro verdiene, kann ich natürlich mehr sparen, als wenn ich 10.000 Euro verdiene. Aber der Schlüssel liegt da dann natürlich darin, obwohl ich mehr verdiene, weniger auszugeben. Weil meistens läuft das Spiel ja so, wenn ich 50.000 Euro verdiene, gebe ich 50.000 aus. Wenn ich 100.000 Euro verdiene, gebe ich 100.000 Euro aus und habe im Endeffekt gar nichts gewonnen. Also der größte Hebel liegt natürlich im mehr Verdienen. Dann muss es dann natürlich aber trotzdem gespart werden, weil alles andere bringt mir überhaupt nichts. Und dann auch investiert werden. Also es ist so ein bisschen, das muss schon alles drei zusammenspielen, dass dann Schuh draus wird.
Mhm. Gut, wenn ich noch nie was davon gehört habe, die klassischen Denkfehler oder sozusagen mein Mindshift muss sich verändern. Ich habe ja nie was übrig, ist ja mal so der generelle, und ich kann ja nicht rechnen, und sparen ist eben irgendwie, macht ja auch keinen Spaß. Wo setze ich an?
Ja, wahrscheinlich genau da, was denke ich eigentlich so über Geld? Und was sind so meine Glaubenssätze überhaupt dabei? Wie ist so meine Einstellung zu Geld? Klar, wenn ich immer nur sage, Geld, ich verdiene sowieso nicht so viel Geld zu haben, alle Reichen sind gierig, Geld ist schmutzig, Sparen macht gar keinen Spaß. Ja, da kann ich mir schon gut vorstellen, dass das mit dem Vermögensaufbau nichts wird. Also da sowohl eine Bestandsaufnahme mal so des inneren Status quo, also was glaube ich eigentlich über Geld, was habe ich auch über Geld gelernt, weil daher kommt das ja, was habe ich darüber gelernt und was möchte ich auch so in meinem Leben behalten und was hindert mich eigentlich nur die ganze Zeit daran, also das mal aufzudröseln und dann aber auch Bestandsaufnahme im Sinne von finanziell, was habe ich denn eigentlich schon so oder was habe ich eben auch noch nicht, wie viel Geld oder wie viel Vermögen, da gehören ja auch Vermögenswerte damit dazu, in welche Immobilien oder Lebensversicherungen oder so, wie viel habe ich da schon oder habe ich Schulden und wenn ich mir dann überlege, ah, okay, so ist jetzt mein finanzieller Status quo, damit bin ich nicht so zufrieden. Dann sollte man auf jeden Fall an die Glaubenssätze gehen, weil das ist ein Spiegelbild. Also unsere finanzielle Situation ist absolut ein Spiegelbild dessen, was wir über Geld glauben und auch, was wir dem auch für einen Wert vielleicht zumessen in unserem Leben. Wenn ich die ganze Zeit nur zu dem Geld sage, ja, geh weg, du bist schmutzig, naja, dass es dann nicht zu einem kommt und auch nicht bleiben will, ist dann irgendwie auch ganz klar, dass das so rum nicht funktioniert. Also von daher Bestandsaufnahme innerlich, aber dann natürlich auch finanziell einfach mal aufzuschreiben, was man denn so hat. Und dieses, ich kann nicht mit Zahlen, ich bin nicht gut in Mathe, also da ist das Schöne, dass ich immer sehr, sehr schlecht in Mathe war. Also ich bin da der neue Referenzpunkt mit meiner 4 im Abi und alle, die besser waren als ich, alle, die besser waren als eine 4 im Mathe im Abi, die haben leider gar keine Ausrede mehr, weil ich habe es auch hinbekommen. Und mehr als das kleine 1x1 braucht man nicht.
Gut. Wenn ich halt mal einen Taschenrechner, oder?
Ja, genau. Also ich würde mal hoffen, dass wir alle irgendwie ein Smartphone haben, das rechnen kann oder auch Online-Rechner. Also ich muss mir nicht den Zinseszins selbst ausrechnen. Das ist im Jahr 2018 oder 2019 mittlerweile ein bisschen vorgeschoben. Das sind Ausreden, das sind keine Gründe, das sind einfach Ausreden.
Gut, dann habe ich also eine Bestandsaufnahme gemacht, habe eine relativ ernüchternde, einen ernüchternden Status quo.
Vielleicht, ja. Vielleicht
unter
auch
Umständen,
nicht.
Wir besprechen jetzt oder ein Okayen oder ein mit dem ich jetzt auch keine großen Sprünge mache. Nächster Schritt.
Also davor würde ich erstmal noch sagen, also mit zur Bestandsaufnahme gehört auch mal so die Versicherung zu checken. Also welche habe ich eine Rentenversicherung? Also wenn wir jetzt über Rente sprechen, welche Rentenversicherung habe ich? Also die gesetzliche vielleicht, Selbstständige unter Umständen, also Selbstständiger nicht. Bin ich gesetzlich versichert? Zahle ich da ein? Bin ich privat noch irgendwo versichert? Zahle ich da ein? Wenn ja, wie viel? Macht das alles so Sinn? Habe ich mir das mal aufschwatzen lassen, weil mein netter Onkel Bernd Versicherungsvertreter ist? Also da mal komplett nüchtern ranzugehen und sich zu überlegen, sind das wirklich Produkte, die so für mich in Frage kommen oder nicht? Und dann mal die Rentenlücke auszurechnen. Dafür gibt's auch Online-Rechner. Also wie viel muss ich eigentlich überbrücken fürs Alter?
Ja.
Also zwischen dem, was ich von der gesetzlichen bekomme, was höchstwahrscheinlich ein Furz sein wird, und dem, wie ich eigentlich leben möchte, wie viel ist da noch so dazwischen? Und da wird's dann, spätestens da wird's dann allen heiß und kalt, recht schnell im Wechsel, wenn sie diesen Betrag lesen. Und dann stellt sich, glaube ich, nicht mehr die Frage, ob Sparen cool ist, sondern ob ich überleben kann oder nicht. Und plötzlich wird Sparen nicht mehr, ist es nicht mehr die Kür, sondern die Pflicht. Und da sind wir dann schnell beim Haushaltsbuch. Auch ein Schritt, Haushaltsbuch zu führen. Also und sich zu überlegen, wo geht meine ganze Kohle eigentlich Monat für Monat hin und will ich das? Oder lasse ich mich da reinziehen? Sind das H&M-Newsletter, für die ich so leichte Beute bin, weil mir wieder 10% off, weil ich irgendwas Tolles, weil ich den Newsletter abonniert habe, meinetwegen, und Versandkosten sparen und so weiter? Ist mein Handyvertrag vielleicht viel zu teuer? Brauche ich eine Brillenversicherung, also was die Menschen halt alles so haben, wofür die halt unnützes Geld ausgeben, brauche ich Amazon Prime und Netflix und Sky Go oder reicht auch eins? Also da mal reinzugehen, also in die Fixkosten zum Ersten, dann aber auch in die variablen Kosten. Was kostet eigentlich mein Auto? Wie viel Sprit frisst das so? Wie viel Geld gebe ich für Zigaretten und Kaffee aus und Freizeitaktivitäten?
Ja.
Gut, meistens sind es ja da, andere, also bei den Fixkosten vielleicht weniger, aber bei variablen Kosten, also ich mache das jetzt auch schon eine Weile, dieses Haushaltsbuch, sind es ja dann oftmals so Beträge von, ich sage jetzt mal zwischen 30 und 100, ich überschlage jetzt mal 180 Euro im Monat, also jetzt so, sozusagen auch nicht der dicke Batzen bei einem Vier-Personen-Haushalt. Trotzdem dranbleiben und auch kleine Sachen sparen oder nur nach den großen Potenzialen gucken?
Also die großen Potenziale, das ist Miete und Auto. Und da habe ich's gemerkt, da lassen sich ganz viele auf gar keine Diskussion ein. Also natürlich wäre es für die Hälfte der Deutschen wahrscheinlich einfach mal eine sehr, sehr gute Idee, eine kleinere Wohnung zu ziehen oder an den Stadtrand, aber es macht ja keiner. Also von daher muss man da einfach ein bisschen gucken, wo ist denn mein Potenzial? Und natürlich das Große, gerade die Fixkosten, macht natürlich super viel Sinn, da reinzugehen, weil da spare ich ja immer wieder aufs Neue. Also wenn ich da einmal meinen Handyvertrag von 50 auf 30 Euro runtergebracht habe, dann spare ich ja jeden Monat da immer wieder diese 20 Euro. Das ist natürlich super schlau. Und trotzdem ist natürlich so dieses Kleinvieh, was da auch trotzdem dann sehr viel Mist macht oder beziehungsweise ist, glaube ich, auch da gerade vielleicht auch der einzige Hebel für viele, die dann vielleicht gar nicht mehr so großartige andere Hebel in den Fixkosten haben. Und da ist dann auch wieder eine Sache der Prioritäten. Ne? Wenn man sagt, ah, Mensch, die 200 Euro interessiert mich gar nicht, dann ist das ja auch fein. Das ist, glaube ich, sehr, sehr individuell und auch so, was ist es mir überhaupt wert und wo möchte ich sparen und wo auch nicht. Also es geht ja auch nicht darum, sich tot zu sparen oder Sparen des Sparenswillens, sondern man sollte eben auch schon gucken, also wofür mache ich das Ganze und wofür bin ich dann bereit, vielleicht auf gewisse Sachen dann zu verzichten oder die auch später aufzuschieben.
Andererseits, wenn ich so einen Handyvertrag zum Beispiel habe, komme ich ja da vielleicht erst in einem Dreivierteljahr raus oder vielleicht auch erst in anderthalb Jahren, wenn ich jetzt gemerkt habe, bin ich bescheuert, okay, ich habe mir dafür zwar das iPhone, keine Ahnung, X besorgt, aber zahle halt jetzt schön irgendwie 40, 50 Euro im Monat. Wie blöd bin ich eigentlich? Ja? Durchhalten oder was kann man probieren?
Na, was anderes als kündigen und warten, bis der Vertrag ausläuft, kann man ja, ist halt wahrscheinlich dann schwierig. Und wenn ich den gerade erst abgeschlossen habe, ja, so what? Also irgendwas muss ich ja dann machen, ne? Und wenn der noch 9 Monate läuft, dann läuft der noch 9 Monate. Also ich glaube, da jetzt anzurufen und zu sagen, gib mir mal einen kleinen Rabatt, ist, glaube ich, eher schwierig. Das kann man, also in einer guten Verhandlungsposition ist man ja immer, wenn man gekündigt hat, dann kommen ja die neuen Angebote, kennen wir ja alle. Aber wenn ich da jetzt noch drin sitze, dann sitze ich da halt drin. Das sind ja auch meistens so fix Kost, also so ein fixer Betrag von diesen 50 Euro dann. Ist ja jetzt was anderes als eine Prepaid-Karte, wo ich mir sage, okay, dann rufe ich jetzt halt niemanden mehr an. Also da hat man halt wenig Spielraum, dann Augen zu und durch und dann in der Zeit vielleicht gucken, wo es ja, wo dann sonst noch so ein Sparpotenzial natürlich dann liegt.
Ab wann ist ein Haushalts- oder mein Haushaltsbuch aussagekräftig für mich?
So ab 3 Monate. Wenn man das mal so 3 Monate geführt hat, dann hat man eine ganz gute Zeitspanne, glaube ich, mal abgedeckt, wo alles mal so mit drin war. Vielleicht irgendwie ein Urlaub oder gewisse Versicherungen, die abgehen oder vielleicht keine irgendwelche Freizeitaktivitäten oder Medikamente oder was auch immer. Aber so nach 3 Monaten hat man, glaube ich, einen ganz guten, mal so einen guten ersten Eindruck auf jeden Fall. Das muss man jetzt auch nicht das Leben lang machen.
Ich fand das ja aber ganz spannend, dann, das hattest du ja auch geschrieben, so, und dann fängt man mal an, sozusagen von den Kosten, die man mal aufgestellt hat, grundsätzlich mal 10% abzuziehen. Waren es 10 oder 15? Also sozusagen, um so seine Zielsetzung auch so ein bisschen nach unten zu korrigieren. Kann ich das nach 3 Monaten schon machen? Ich sage, mein Ziel ist aber nicht 200 Euro für Carsharing auszugeben, sondern eben minus 15%.
Klar, das kann man immer machen. Also ein Ziel sich zu setzen, kann man ja auch direkt nach dem ersten Tag. Also 10% ist ja relativ. Da braucht man ja erstmal gar keine feste Zahl dafür, sondern klar kann man mit relativen Kürzungen, sage ich mal, rechnen. Aber ja, ich denke mal, nach 3 Monaten, wie gesagt, hat man dann auch ganz gute Beträge, dass man sich denkt, oh Gott, 100 Euro gebe ich dafür aus, das dürfen nur noch 50 sein in Zukunft. Aber klar, wenn sich da auch in den 3 Monaten schon was rauskristallisiert und man nach 2 Wochen schon merkt, oh mein Gott, warum gebe ich denn da so viel Geld aus? Klar, könnte man jetzt über Saisonalitäten nochmal streiten. Im Winter ist vielleicht mehr Carsharing als im Sommer, wenn man da mit dem Fahrrad fährt oder so. Aber da kennt man ja seine eigenen Gewohnheiten dann auch besser, worauf man sich dann einlassen will oder nicht. Aber so nach, wie gesagt, 3 Monaten kann man da oder sollte man da auf jeden Fall erste Schlüsse dann draus ziehen.
Okay, dann weiß ich ungefähr, okay, dafür geht mein Geld Monat für Monat drauf. Was dann?
Genau, na dann kann ich mir überlegen, oh Mist, das ist ganz schön viel, da sollte ich mal ein bisschen kürzen. Oder man kann dann auch sagen, nö, das ist es mir wert. Also klar, die Status Quo-Analyse ist natürlich Schritt 1 und Schritt 2 ist dann, okay, was mache ich dann mit den Informationen? Also wie viel will ich denn sparen oder muss ich vielleicht auch sparen? Gerade in Bezug auf meine Rentenlücke höchstwahrscheinlich oder vielleicht spare ich ja auch auf wegen einer Weltreise oder so. Ne? Das hat ja immer ein bisschen was mit einem Ziel dann auch zu tun, das ich mir gesetzt habe. Also wo will ich denn eigentlich hin? Und dementsprechend dann die Maßnahmen ergreifen und sagen, okay, ich brauche nicht die 10 Gigabyte Handyvertrag, da reichen mir auch 3, dadurch spare ich dann vielleicht schon mal 20 Euro. Oder muss ich wirklich einmal die Woche auswärts essen gehen oder reicht auch alle 2 Wochen? Oder muss es Thailand sein oder kann ich auch mal 2 Wochen an die Ostsee? Und da ist man natürlich sehr im individuellen Gefilde, was einem wichtig ist. Also es soll jetzt auch nicht... Es soll ja nicht das Gefühl aufkommen, oh, jetzt verzichte ich hier und ich lebe ja gar nicht mehr. Also das ist natürlich auch so ein bisschen so ein Milchmädchen-Argument von ganz vielen, die so gegen sparen. Ja, dann lebe ich ja gar nicht mehr. Ja, dann muss es dir halt so hinlegen, dass du halt trotzdem noch leben kannst. Also darum geht's ja nicht. Aber das ist einfach eine Sache von individuellen Prioritäten, dass man halt sagt, okay, daran bin ich bereit zu sparen und daran bin ich halt nicht bereit zu sparen. Und das ist ja dann auch vollkommen okay, solange die Rechnung dann natürlich aufgeht. Am Ende.
Okay. Genau. Dann habe ich das sozusagen rausgefunden.
Genau, und dann ist
ja auch noch nicht reich.
Genau, nee, dann ist ja schon mal eine ganz gute Basis, weil dann haben wir nämlich jetzt schon mal Schritt 1, ich gebe mein Geld nicht für Scheiße aus, sondern ich kann damit jetzt was machen, was mir mehr Geld bringt, und das ist investieren. So. Und da sind wir dann natürlich schnell bei Aktien, ETFs und so weiter. Das heißt, da muss ich mich mal gehörig informieren, wie so die Börse funktioniert, wie Aktien funktionieren, wie ETFs funktionieren, ob das was für mich ist oder nicht. Alternativen zum Tagesgeldkonto und zum Sparkonto, wo es einfach keine Zinsen drauf gibt. Ja, und da ist halt Informationsbeschaffung ganz oben an allererster Stelle, und alles andere ergibt sich dann daraus, wenn ich die Informationen dann halt habe und für mich entschieden habe, ist das was für mich oder auch nicht.
Muss ich dafür auch wieder eine rhetorische Frage zwischen uns jetzt, aber trotzdem muss ich sie stellen, muss ich dafür Zocker sein?
Nee, bitte nicht. Also bitte nicht zocken, bitte kein Zocker sein. Also Zocken und Anlegen sind nochmal 2 sehr, sehr unterschiedliche Paar Schuhe, und ja, mit Zockerei fällt man, wenn man es nicht so richtig durchschaut, also fallen wir normale Menschen, sage ich mal, eher auf die Nase, als dass uns das irgendetwas bringt, sondern wir wollen ja langfristig anlegen, und dazu müssen wir zum Beispiel genau wissen, wie hoch unsere persönliche Risikobereitschaft ist, und wenn die sehr hoch ist, kann ich gerne auch mal ein bisschen rumzocken, also kann ich auch genauso gut ins Casino gehen, weil es kommt das Gleiche raus, aber wer das mit Aktien machen will, kann das gerne auch da machen, aber alles andere regeln wir dann schön langfristig über eine vernünftige Anlagestrategie und nicht hier ein bisschen Tesla-Aktien, da ein bisschen BMW-Aktien. Also das hat nichts mit langfristigem Vermögensaufbau und auch schon gar nicht Altersvorsorge zu tun.
Aber wie finde ich die denn raus? Meine Risikobereitschaft, kann ich die quasi ausrechnen oder kann ich die ermitteln?
Ja, die kann man ermitteln, indem man bestimmte Fragen sich stellt. Also die Risikobereitschaft alleine nützt mir auch nichts, weil ich ja dann nicht weiß, was ist der nächste Schritt. Also da ist es dann schon, also darum geht es ja auch viel in meinem Buch, da sind wir schon sehr in der Vermögensstrategie, genau. Also da gibt es bestimmte Reflexionsfragen, die man sich dann stellt, um herauszufinden, welcher Risikotyp bin ich so ungefähr, und anhand dessen wird dann eben auch investiert, dass man eben bloß nicht zu viel Risiko eingeht. Das ist ja eigentlich das die größte Gefahr, dass die Leute halt zu viel Risiko eingehen, als für sie praktikabel wäre und zu dem passen würde, und dadurch, also dann gerät man schnell dann doch wieder in so eine Zockerei, weil es dann weil es dann Panik und nee, jetzt verkaufe ich doch wieder alles und dann ist natürlich die Börse schuld und alle anderen sowieso. Amazon ist sowieso immer schuld. Und ja, von daher ist Risikobereitschaft analysieren auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
Gut, das kann ich mir letztlich, weil ich habe das auch mal gemacht, das kann ich mir letztlich dann auch aus dem Buch rausholen, so ein paar Stichworte, wie man das so ein bisschen ermittelt.
Ja, also es geht natürlich darum, so Alter, ne? Also Alter ist natürlich ein Thema. Genau. Alter, Berufsstand, genau, habe ich Kinder, die ich aktuell irgendwie noch mitversorgen muss? Wie sicher ist mein Job? Also bin ich Beamtin oder bin ich Freiberuflerin, die gerade eben angefangen hat, da habe ich natürlich ein ganz anderes Risiko, eine ganz andere Risikobereitschaft. Wenn ich weiß, okay, jeden Monat kommen mir 3.000 Euro auf mein Konto oder oh, ich weiß gar nicht, wann der nächste Auftrag reinkommt. Das ist natürlich ein sehr, sehr großer Unterschied. Und eben, genau, also generell so wie stressresistent bin ich mal so ganz generell, wie nervenstark bin ich. Und aber natürlich auch, was ist mein Investitionsziel? Also wie viel, also Rendite kommt ja dann auch von Risiko. Je mehr Risiko ich eingehe, desto mehr zu erwartende Rendite. Und ja, das sind eigentlich so die drei Bausteine da.
Okay. Und dann lese ich Finanztest. Oder kauf mir ein Buch. Oder
ja, am besten. Ja, einen Berater brauchen wir dafür ja nicht, sondern ich lese mir ein vernünftiges Buch durch, wo das alles Schritt für Schritt erklärt ist. Die Finanztest würde ich dafür jetzt auch nicht, also in der Finanztest, ja, und so eine Zeitschrift, darauf würde ich jetzt auch nicht meine Vermögensplanung aufbauen. Also es gehört schon ein bisschen mehr dazu als, oh, ich kaufe jetzt mal ein ETF. Das ist das, was die Finanztest macht. Die sagt, die ETFs haben wir als gut bewertet, wie auch immer die das bewerten, also die haben bestimmten Kriterien, aber ich kenne die halt nicht. Aber da steht nichts davon, wie man seine Risikobereitschaft ermittelt oder was das denn dann jetzt auch heißt und auch schon gar nicht, wie die Börse funktioniert. Also da bin ich immer sehr zwiegespalten, was solche Heftchen angeht, die dann so ein bisschen schnell mal was machen, schnell mal ein ETF kaufen und dann kommt die Krise und wir fallen alle auf die Nase. Das ist dann natürlich irgendwie nicht so cool. Und beim Berater ist natürlich der Nachteil, danach weiß ich ja immer noch nicht, wie es geht. Und wenn irgendwann mal was nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann ist die Frage, ob der Berater noch da ist oder was der einem dann Tolles rät. Also da doch dann lieber selber machen. Und das ist wie bei allem anderen, was man lernt, ob es eine Sprache ist oder Fahrradfahren, man muss es halt selber machen. Und man muss sich halt informieren und dann einfach mal hinsetzen und ein Buch drüber lesen. Ich weiß immer, also da gibt es verschiedene Kombinationen. Also anfangen würde ich jetzt mal mit Die Kunst über Geld nachzudenken von André Costoliani. Da erfahre ich schon mal sehr viel über Wirtschaft und Börse, Börsenmarkt insgesamt. Da gibt es noch so ein paar Hardcore, harte Schinken, die sehr, sehr viel Wissen haben, aber jetzt vielleicht nicht so für die Allgemeinheit ungefähr unbedingt geschrieben sind. Na, und ich habe ja zum Glück auch noch 2 Bücher geschrieben, also die sind, glaube ich, auch nicht ganz doof, damit anzufangen.
Das war doch jetzt echt eine gute Steigerung.
Ja, fast schon. Da war mir schon fast unangenehm, die zu nutzen.
Ja, ich habe schon gemerkt. Aber sehr gut nochmal ausgeholt, um dann wieder...
Ja, und dann doch noch den Bogen zu kriegen.
Nee, passt schon, okay. Aber muss ich jetzt, also jetzt mal ganz doof, reichen 3 Bücher oder muss ich 5 lesen? Das überfordert. Ich spiele jetzt einfach sozusagen mal den Gegenpart. Das überfordert mich ja dann schon wieder, was soll ich denn das machen?
Tja, das ist dann auch wieder da sind wir jetzt wieder im Zeitmanagement. Sowas, ich habe keine Zeit dafür,
nein,
ist bei mir.
Ja,
was das Gleiche ist, genau. Prioritäten und Zeit ist, kommt ja dann aufs Gleiche raus. Aber ich sag mal, also zwei Bücher sind es dann wahrscheinlich schon, würde ich denken. Oder meinetwegen auch ein Buch und ein paar YouTube-Videos. Also so viel, wie man halt braucht, um auch ein gutes Gefühl bei der Sache zu haben. Und man muss natürlich aber schon auch in der Lage sein, einzuschätzen, okay, habe ich jetzt genug Wissen oder nicht? Also wie gesagt, ich kaufe mir die Finanztests und kaufe die ersten 3 ETFs, die da oben stehen, ist halt einfach sehr, sehr gefährlich. Und aber ich glaube, da gibt es heutzutage so viele Anlaufmöglichkeiten. Ey, es gibt kostenlose Podcasts dazu, es gibt zig Blogs da draußen. Man muss ja nicht mal, also ich habe keine Zeit dafür, ja, dann kauf dir halt ein Hörbuch und hörst halt auf der Autofahrt. Also das lässt sich ja alles machen. Oder wenn du lieber einen Videokurs, wenn du lieber Videos, dann kauf dir halt einen Videokurs. Wenn du auf ein Seminar gehen willst und das in 3 Tagen durchprügeln, dann mach halt das. Da gibt's ja auch ganz unterschiedliche Lerntypen. Aber so dieses naja, also ich habe kein Geld und ich habe auch keine Zeit dafür und irgendwie auch gar keine Lust, aber trotzdem will ich halt irgendwie dann was halt machen. Das genau, so what, dann halt nicht. Dann leb halt damit, dass es nicht funktionieren wird. So ein bisschen, glaube ich, Arsch hochkriegen ist dann einfach angesagt. So, und
andererseits, gut, dann habe ich, also ich bin ja bereit, mir das Wissen anzueignen, aber ich habe ja gar kein Geld. Also ich habe ja gemerkt, ich habe wirklich jetzt nur ein relativ kleines Budget übrig. Ich dachte immer, man muss jetzt irgendwie hunderte von Euro haben, also eigentlich besser noch tausende, um zumindest in Fonds zu investieren oder in Aktien. Ich bin jetzt immer noch weiter die Unwissende, ja.
Ja, also ab 25 Euro geht's da ja los. Das ist ja das Schöne dabei. Also man muss nicht erst hunderte Euro ansparen und nicht tausende Euro ansparen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Mythos. Dieses Aktien ist ja nur was für Reiche. Das stimmt natürlich nicht, war es vielleicht früher, keine Ahnung, aber mittlerweile sind Aktien für Menschen, die reich werden wollen. Also man muss nicht reich sein, um mit Aktien starten zu können. 25 Euro pro Monat, los geht's. Und wenn ich meinen Handyvertrag von 50 auf 30 runterschraube, dann bin ich ja schon fast da. Ein Coffee to go bei Starbucks weniger pro Woche und schon haben wir es ja. Also die 25 Euro pro Monat sind dann bestimmt bei den meisten so drin und damit kann ich halt starten und das lohnt sich total auch mit 25 Euro zu starten, denn aus 25 Euro werden innerhalb von 40 Jahren fast 70.000. Also das ist schon, da sind wir wieder so ein bisschen beim Kleinvieh. Das funktioniert und ich finde es auch gut, mit kleinen Beträgen anzufangen, um sich so ein bisschen daran zu gewöhnen, die Prozesse sich mal anzuschauen. Und also ich habe auch mit kleinen Beträgen angefangen, das war jetzt auch nicht, oh, ich habe hier, hoppala, ich habe hier 20.000 Euro, wie soll ich die denn jetzt investieren, sondern klein anfangen, rantasten, aus den eigenen Fehlern dann vielleicht auch lernen, zu gucken, wie fühlt sich das auch an, wenn alles mal komplett in den roten Zahlen ist, was auch vorkommen wird, definitiv. Und weil ich mich vorher gut eingelesen habe, weiß ich, was ich dann nämlich nicht mache, nämlich verkaufen. Genau. Und sich dann einfach mal so ein bisschen selbst zu beobachten. Und das ist natürlich mit kleinen Beträgen sogar besser, als wenn da jetzt irgendwie 20.000 Euro drin liegen und man dann merkt, oh Mist, das war ja irgendwie doch viel zu viel Risiko, dass ich da eingegangen bin. Von daher haben kleine Beträge durchaus Vorzüge, damit einfach mal anzufangen.
Okay. Und damit fange ich dann mal stoisch an und denke, denke, ist egal, auch wenn es wenig ist und irgendwie ein arrivierter, was weiß ich, Broker über mich lachen würde, ich bleibe bei meinen 25 Euro im Monat, besser als nichts sozusagen.
Genau, besser als nichts, damit anzufangen und dann wollen wir es natürlich hochschrauben. Also mit 25 Euro pro Monat jetzt die nächsten 30 Jahre gewinnt man natürlich irgendwie auch kein Blumentopf dann in Sachen Rente. Aber
weil wenn man irgendwie überhaupt 40 Jahre noch Zeit hat.
Naja, genau das. Also da wird es ja natürlich interessant, dann an der Schraube zu drehen, da halt mehr reinzugießen. Und klar, dafür kann ich dann eben versuchen, mehr zu sparen oder noch besser, mehr zu verdienen und davon dann anteilig wieder mehr zu sparen.
Okay. Genau. Dann sind wir bei, also dann suche ich mir im besten Fall irgendeinen guten ETF oder mehrere ETFs aus, in die ich dann wo ich dann kleine Sparpläne anfange. Mhm. Richtig verstanden?
Genau.
Und die lasse ich dann erstmal, die gucke ich aber auch nicht mehr an, eine Weile.
Genau, besser ist das.
Ich kann sie mir angucken, aber ich taste sie nicht an.
Genau. Und deswegen am besten auch nicht angucken, weil wir sind ja auch alles Menschen und wenn das alles in den roten Zahlen ist, dann kann es natürlich sein, dass dann die eine oder andere doch mal die Flatter bekommt und mit Verlust verkauft und das wäre dann irgendwie nicht so schön. Sollte natürlich nicht passieren, wenn man genau weiß, was man tut, aber ja.
Muss ich schon wissen, wie lange ich jetzt meinen Sparplan über diese 25 Euro anlege und muss ich schon wissen, wann ich dann wiederum, keine Ahnung, auf 50 gehe oder auf 150 oder so? Oder kann ich das auch, darf ich mich da in Anführungsstrichen auch erstmal rantasten?
Ja, absolut. Also das ist technisch auch gar kein Problem, das immer wieder anzupassen. Also ich kann den ständig, also der wird ja dann in der Regel einmal pro Monat ausgeführt, werden diese 25 Euro abgebucht und für mich dann automatisch investiert in meinem Sparplan. Und da kann ich sagen, jetzt mal nächsten Monat 500 Euro und dann darauf den Monat 1.000 und dann nehmen wir doch wieder nur 200. Also das ist schon alles möglich, da ist man auch sehr flexibel. Trotzdem sollte es natürlich eine gewisse Strategie geben, dass man sich überlegt, okay, wie viel muss ich denn investieren, um eben nicht in Altersarmut zu landen? Also da jetzt jeden Monat hoch, runter, wie es mir gerade so gefällt, das ist zwar möglich, ist dann wahrscheinlich aber nicht so zielführend, wenn ich dann letztendlich doch wieder meine Investitionen nach meinem Lebensstandard richte und ich will aber dann doch irgendwie in Urlaub fahren und dies noch und das noch machen. Also wenn ich dann die ganze Zeit meine Prioritäten wieder umkehre, ja, ist das dann vielleicht nicht so ergiebig am Ende. Aber man muss sich jetzt nicht schon festlegen und irgendwo schon irgendwas unterschreiben, dass dann ab nächsten Jahr 50 Euro kommen und dann ab dem übernächsten Jahr 1.000 Euro oder so. Das ist, da muss man dann noch einfach flexibel bleiben im Prozess. Kann ja immer dann doch anders kommen, als man denkt. Aber möglich ist das, da auch so flexibel das zu handhaben, ja.
Okay.
Genau.
Weiter? Gibt's noch was?
Ja, also klar, wenn das dann läuft, dann ist das ja soweit schon mal ganz gut. Dann ist halt Optimierung, ne? Also mehr verdienen, mehr sparen, dadurch mehr investieren. Das ist natürlich dann so die Optimierungsschraube. Zwischendurch wäre es vielleicht ganz gut, wenn ich meinen Partner oder meine Partnerin auch noch mit an Bord hole, dass man so vielleicht so eine gewisse gemeinsame Lebensplanung mal zumindest mal bespricht.
Also, ich würde gerne kurz, entschuldige bitte, nochmal kurz einhaken bei dem mehr verdienen, weil das ja auch so ein Frauenthema ist.
Ja.
Das geht ja gar nicht. Ich habe ja zwar einen super Job, aber ich kann, also wie soll ich denn da mehr verdienen?
Ich bin ja eine Frau.
Ich krieg doch das, was ich kriege und so.
Ja, dann sollte man mal verhandeln lernen. Also wie verhandle ich denn ein Gehalt? Also sich da mal schlau machen, da gibt's sicherlich auch ganz gute Verhandlungscoaches, also das muss man nicht selber machen, wahrscheinlich gibt's auch gute Bücher dazu, aber ich finde immer so 1-zu-1-Situationen ist schon nochmal was anderes, als ich baue mir in meinem Kämmerlein meine Investmentstrategie, als dann vielleicht so ein bisschen Schlagfertigkeit und so weiter, das kann man ja auch alles üben, immer die Argumente sind ja immer die gleichen, die da halt irgendwie kommen, von daher so diese Totschlagargumente, sich da mal drauf vorzubereiten und das natürlich auch einzufordern, also es wird ja keinem eine Gehaltserhöhung geschenkt oder sehr, sehr selten, habe ich auch schon von gehört, aber sehr, sehr selten, das heißt, ja, da muss man dann sich auch da auf dem Feld weiterentwickeln, weiterbilden, schlau machen. Und
aber muss ich da, finde ich, immer eigentlich nur viel arbeiten und noch mehr tun, bis ich sozusagen oder mich erstmal beweisen, damit ich hingehen kann und sagen kann, ich muss mehr verdienen, ich will mehr verdienen.
Das finde ich schon, ja.
Ist es auch wert?
Das also ich persönlich finde das schon, ja. Also erstmal liefern, ich brauche ja auch Argumente, ne? Also ich muss ja schon dann in so einem Gespräch sagen können, ich habe dies gemacht, ich habe das, das sind meine Ergebnisse, ich trage doch viel mehr Verantwortung jetzt und so weiter und so fort. Also auch da muss man erstmal meiner Meinung nach einen Mehrwert liefern, um dann natürlich einen guten Koffer voller Argumente zu haben, sodass der Gegenüber gar nicht sagen kann, naja, aber sie haben jetzt hier irgendwie auch nicht so super performt oder so. Also der soll ja gar keine Argumente haben, sondern die muss man ihm dann natürlich, also die eigenen muss man dann natürlich mitbringen. Und das ist natürlich Leistung, in welchen Bereichen auch immer. Das ist Leistung, das ist vielleicht mehr Verantwortung übernehmen. Und klar muss man dann einfach einen richtig guten Job machen. Also die Nächsten stehen ja wahrscheinlich in der Schlange und wollen deinen Job auch haben. Also von daher, natürlich muss man sich da beweisen, ob das jetzt, ich glaube nicht ans Mehrarbeiten, ich glaube ans Besserarbeiten. Also von Mehrarbeiten hat deine Firma irgendwie auch nichts, sondern die wollen ja, dass du einen guten Job machst. Also wie kann ich effektiv und effizient arbeiten? Auch da in der Richtung kann man sich ja ein bisschen weiterentwickeln. Genau, und dann mit den Ergebnissen dann in das Gespräch gehen.
Okay.
Mhm. Genau. Ja, also das ist natürlich das Einige für Festangestellte oder sich nebenbei noch was anderes aufzubauen, dass man nebenbei ein Side-Business hat oder eine Selbstständigkeit oder irgendwie was. Aber das ist wahrscheinlich auch nochmal ein neues Thema, was für viele jetzt erstmal sehr, sehr weit weg ist. Aber klar, Gehaltsverhandlung ist so für Angestellte so der erste Schritt. Oder Jobwechsel kann ja auch ein Thema sein. Wenn man sagt, okay, ich komme mir einfach nicht weiter, dann muss man sich halt anderweitig umgucken. Aber auch da sollte man das Gehalt dann natürlich wieder verhandeln.
Mhm. Gut, aber da hatte ich dich jetzt unterbrochen, weil du gesagt hast, also mehr verdienen, mehr sparen, mehr investieren, wenn ich sozusagen schon so die ersten Schritte getan habe.
Genau, ja, genau. Wo ich gerade nochmal angesetzt hatte, war ja, mit dem, also den Partner auch mit ins Boot zu holen.
Ach, genau.
Das ist ja auch nochmal ein Thema, gerade für Frauen, Lebensplanung, Kinder, wer bleibt dann eigentlich zu Hause und warum und wie lange und wie machen wir das dann eigentlich und wer bezahlt eigentlich für was? Also das kann natürlich auch ordentlich zu Frust führen und vielleicht auch für einen gewissen Umgang mit Geld, den ich persönlich jetzt vielleicht gar nicht so haben möchte, aber mich da vielleicht so ein bisschen mit reinziehe, weil das nie besprochen wurde. Und ja. Das ist natürlich super wichtig, da auch relativ früh, auch direkt am Anfang, sich mal zu überlegen, okay, was ist dir eigentlich Geld wert? Was ist mir vielleicht wert? Was sind meine Prioritäten? Was sind deine? Und dann eben so gemeinsame Ausgaben, wie wollen wir das handhaben? Und gerade für Frauen, wie gesagt, ganz, ganz wichtig, was passiert eigentlich, wenn Kinder unterwegs sind? So, muss ich dann zu Hause bleiben? Warum eigentlich? Wie lange? Und was für einen Ausgleich kriege ich dann von meinem Partner dafür, dass ich keine Karriere mache und nicht viel Geld verdiene und nicht in die Rentenkasse einzahle? Also das sind alles so Überlegungen, die, wenn sie versäumt werden, uns natürlich hintenrum ja ganz schön dann
ja
zwischen die Beine gehauen werden können. Also das ist dann natürlich ja finanziell nicht so schön. Genau. Ja, und das ist eigentlich auch schon so, waren glaube ich so meine Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe.
Haben denn nicht immer die Eltern früher gesagt, am besten ist eine Immobilie zu kaufen?
Ja, das sagen die bestimmt immer noch. Das sagt der nette Herr von der Bausparkasse auch. eine Immobilie zu kaufen, klar, Betongold ist, glaube ich, immer noch sehr, 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 sehr beliebt bei den Deutschen oder auch ganz generell. Sollte man sich halt überlegen, warum man ein Haus kauft. Also ein Eigenheim ist jetzt vielleicht nicht die beste Investition der Welt. Das ist eher eine Lifestyle-Entscheidung. Also sich zu überlegen, ja, die eigenen vier Wände sind ja ganz gut und schön. Aber meistenteils ist es ja dann doch so, dass das Eigenheim dann natürlich perfekt sein muss und wir auf einmal dann doch viel, viel mehr Geld ausgeben, als wir eigentlich wollten. Und dann zahlen wir alle einen Kredit ab die nächsten 40 Jahre mindestens. Und Einnahmen generieren wir dadurch natürlich irgendwie auch nicht. Also das heißt, Eigenheim ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ob und wann man dann mal mietfrei drin wohnt und wann der Kredit abbezahlt ist und wenn das Dach neu gedeckt werden muss und die Heizung kaputt ist. Also all solche Sachen, da sollte man zumindest sehr gut eruieren, ob das für einen persönlich einfach das Richtige ist. Also nicht jetzt blind, Mama hat gesagt, Eigenheim und machen wir jetzt. Also mich wundert
aber
das immer noch viel selbstverständlich.
Wenn ich bleibe und die Zinsen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, die Zinsen sind doch gerade so gut und so niedrig und dann kann ich doch das auch als Geldanlage nehmen.
Also die Zinsen sind gerade niedrig, ja, aber die Preise sind extrem hoch. Also es geht ja immer einher. Und klar, gerade kann man das relativ günstig finanzieren, aber die Zinsen bleiben ja nicht für immer so. Sondern das heißt, was ist, wenn ich das jetzt gerade finanziere mit irgendwie meinetwegen 2-3%? Und das klappt gerade so mit meinem Einkommen, kommt das gerade so hin, dass wir die Rate bezahlen können. Und in 2 Jahren oder meinetwegen in 3 Jahren oder wenn meine Sollzinsbindung auch nach 10 Jahren dann weg ist, dann sind wir auf einmal bei, keine Ahnung, 5-7% Zinsen. Und was mache ich denn dann? Also haut es dann noch hin oder nicht? Und ja, wenn es ein Investitionsinstrument sein soll, dann ist es immer noch am besten, eine Immobilie zu kaufen und sie zu vermieten. Denn dann habe ich ja die Mieteinnahmen dagegen. Das heißt, die Mieter zahlen mir dann meinen Kredit ab. So, und
wenn es gut aufgeht und keine extra Kosten dann plötzlich am Haus gemacht werden müssen und.
Genau, also dafür gibt's ja dann auch Rücklagen und so weiter, aber natürlich muss das vernünftig durchkalkuliert sein. Auch da soll es nicht spitz auf Knopf, oh, ich krieg 550 Euro Miete und meine Kreditrate sind 500 Euro und jetzt habe ich noch 50 Puffer für irgendwas. Das ist dann natürlich auch zu schmal kalkuliert. Aber das wäre noch, wenn man ja sagt, okay, als Vermögensaufbau eine Immobilie, dann wäre das weitaus smarter, als das als Eigenheim dann zu verwenden.
Hm. Ja.
Genau.
Okay. Ich wollte noch mal, vielleicht sind wir von den Punkten, glaube ich, ganz gut, die haben wir ganz gut abgedeckt, oder?
Ja, ich denke auch.
Die einzelnen Schritte, oder habe ich was nicht was übergangen von deiner Seite aus?
Nee, alle meine Notizen abgehakt.
Ja, vielleicht noch so 2 Aspekte, dann wäre ich auch durch. Ich fand ganz, oder finde so die Idee von Mut und Geld. Also wie weit muss ich wirklich mutig sein, um mit Geld umzugehen? Da würde ich gerne noch was von dir dazu hören.
Mut und
Sparen braucht investieren Mut.
Ja, vielleicht auf verschiedenen Ebenen. Also klar, ich muss so mutig sein, mein Geld loslassen zu können beim Investieren und zu sagen, okay, ich gebe das jetzt in den Markt, und setze dem ein gewisses Risiko aus. Das ist, ja, ob das jetzt so mutig ist, weiß ich. Ich meine, es ist ja eigentlich alles geplant. Es ist ja geplant und ich mache jetzt ja keine Heidewitzka-Stunts und überlege mir, ich kaufe mal einen ETF und guck mal, was passiert. Das wäre mutig. Das wäre aber auch doof. Also klar gehört dann wahrscheinlich schon so ein bisschen Mut dazu, aber wahrscheinlich auch bei der, vielleicht auch der Mut eher zu schauen, also auf sich selber zu schauen und nicht so auf das, was andere von einem erwarten und was von andere von einem denken. Ich glaube, das ist auch ganz viel und gerade auch bei Frauen, da sind wir dann natürlich auch schnell bei Schönheitsidealen und so weiter und was alles von uns Frauen so erwartet wird und perfekt aussehen und das perfekte Lächeln und die perfekte Mama und so weiter, sich davon mal zu lösen und zu überlegen, okay, brauche ich das wirklich? Bin ich da, will ich wirklich so sein? Oder ist das was, was mir so aufgedrückt wird? Und natürlich ist es dann mit einem gewissen Mut behaftet zu sagen, nö, ich trage jetzt kein Make-up mehr. So, also es ist traurig, dass dazu Mut gehört, aber ich glaube, so ist es schon so ein bisschen. Oder zu sagen, so, nee, das ist mir jetzt egal, was ihr denkt. Ich habe halt jeden Tag meinetwegen, ich habe halt 7 Pullis, die sehen alle gleich aus. Und es ist mir sowas von egal, was die anderen Leute darüber denken, weil es einfach so, weil ich da ganz andere Prioritäten gesetzt habe und weil das in mein System reinpasst. Und das ist nicht nur Sparen, sondern da hängt noch ganz, ganz viel anderes auch mit dran. Aber wahrscheinlich ist es schon so ein gewisser Mut, für sich selbst einzustehen, glaube ich. Und natürlich sind wir da auch wieder bei Gehaltsverhandlungen, da auch ein bisschen mutiger sein und zu sagen, hey, ich weiß aber, dass ich das verdient habe und ich bin mir das wert. Also wahrscheinlich spielt der Mut schon auch eine Rolle, jetzt gar nicht so aufs Investieren, auf Risikobereitschaft oder so. Das ist ja, die setze ich ja
kein
fest.
Wagemut,
nee, genau. Das ist ja alles planbar und da gibt es Statistiken und wissenschaftliche Erkenntnisse und so weiter. Also das ist, da kann man ja auch weniger mutig sein und ist trotzdem okay. Aber ich glaube schon, dass so gerade so in der Gesellschaft, nenne ich es jetzt mal, wie es aktuell ist, dass da schon wahrscheinlich mutig ist, so ein bisschen gegen den Strom zu schwimmen und zu sagen, nö, ist mir egal, dass der Nachbar jetzt ein neues, dickes Auto hat. Ich fahre halt trotzdem Fahrrad. Oder ich steige weiter in meinen kleinen Clio, der fast auseinanderbricht, so, weil es mir egal ist. Nee, alles gut.
Nee, was mir gerade noch kam, ist ja eben auch der so die Idee, also in dieser Start-up-Zeit hat man ja irgendwie Geld gespart oder auch investiert, um ein geiles Leben zu führen. Jetzt sparen wir ja eher, um sozusagen uns die unser Alter zu finanzieren. Das ist natürlich jetzt erstmal klingt beamtiger als ich investiere in Aktien, weil ich das die dicke Kohle machen will. Das war halt, also ich erinnere mich noch, wie die Ländern meine Kollegen in den 90ern da irgendwie jeden Morgen ihre Broker irgendwie Brokerseiten angeguckt haben, geguckt haben, wie ihre scheiß Aktien stehen, die sie dann später alle verloren haben. Ja,
aber ja, genau, und das ist es. Ja.
Ja, keine Frage, vielleicht haben sie ein bisschen was rüber gerettet, aber da war ich zu jung, ich habe damit mich gar nicht mit beschäftigt. Ich denke nur, da ging es halt ums fette Geld. Und das, was du ja vertrittst oder wofür du stehst, ist ja was anderes, richtig?
Genau, also das fette Geld ist ja auch weiterhin mit Aktien möglich und so weiter. Also das gibt bestimmt auch genug, die das fette Geld machen. Nur das ist halt Spekulation, das ist halt hochrisikoreich. Und natürlich kann ich sagen, du, meine Altersvorsorge ist gedeckt, das läuft alles wunderbar und jetzt versuche ich mich mal an der dicken Kohle. Natürlich kann man das machen und vielleicht ist das irgendwie auch geiler oder keine Ahnung, wem man dann wieder irgendwie was beweisen muss. Oder natürlich kann man damit auch ein gutes Leben sich vielleicht mit ein bisschen Glück erschaffen. Aber das ist jetzt, also ich meine, ich habe auch nichts gegen das gute Leben, ne? Also ich will auch ein gutes Leben haben und ich will mir auch gewisse Dinge gönnen. Dafür stecke ich halt jetzt ein bisschen zurück, um mir dann ein richtig gutes Leben einfach leisten zu können. Sondern worum es bei mir eigentlich geht, ist so Achtsamkeit und auch, ja, auf sich selber einfach zu gucken und sich loszulösen von diesen Ansprüchen oder auch von diesen Weltbildern oder Lebensweisen, die halt gar nicht zu mir passen. Also ich meine, warum, also wenn es mir doch wirklich darauf ankommt, was nur mein Leben angeht, dann muss ich nicht draußen rumlaufen und sagen, ich habe gerade 300% mit Tesla-Aktien gemacht, warum mache ich denn das? Da geht's mir doch wieder nur um den Status, um die Anerkennung der anderen. Und wenn ich mich davon aber löse, dann ist das auf einmal komplett, dann geht es halt nur noch um mich. Und das ist es ja, woraus ankommt, finde ich. Also es ist ja mein Leben, ob das jetzt Rente ist oder das gute Leben. Aber sich davon zu lösen, das ist, glaube ich, dann tatsächlich der Mut, den es erfordert. In dem Kollegenkreis, den du da beschreibst, alle machen irgendwie die dicke Kohle. Keiner sagt dir, dass er gestern 100% Verlust gemacht hat. Da zu sagen, ach, weißt du was, ihr mit eurer komischen Heuchelei da, ich pack mir jetzt eben irgendwie mein Butterbrot aus, was ich mir von zu Hause mitgebracht habe und esse das jetzt, weil mir das schmeckt und weil ich langfristiger denke und mir jetzt irgendwie nicht eine neue Karre gekauft habe vom Geld, was ich sowieso morgen wieder verliere. Also dazu, glaube ich, schon ein bisschen Mut, so aus dieser Norm auszubrechen.
Und dann fand ich ja sehr beeindruckend, ich glaube, das kam gerade erst in diesem Mittwoch oder letzten Mittwoch in einem deiner Newsletter, dieses Du bist der Anfang, nicht das Geld. Das finde ich ja eigentlich einen totalen Schlüsselsatz jetzt auch für diese Geschichte. Ja, also ja. Vielleicht kannst du den für mich jetzt, also nicht für mich persönlich, aber jetzt für unsere Leserinnen noch mal ein bisschen ausblumen.
Ja, also Geld oder auch Geld zu verdienen, das ist ja nur der Nebeneffekt quasi. Also um an Geld zu kommen und um das dann auch bei mir zu behalten und um das dann auch schlau zu investieren, dafür zu sorgen, dass es mehr wird, da muss ich erstmal bei mir anfangen. Also ich muss erstmal gucken, was braucht es dafür überhaupt? Und da sind wir wieder bei Bildung, bei Bücherlesen, bei Kursen machen, bei den Horizont eröffnen, bei in sich selber zu investieren. Was muss ich denn dafür tun? Ich kann mich nicht hinsetzen und warten, dass das Geld regnet oder mich immer nur beschweren. Ja, ich habe ja kein Geld, ja, ich habe keine Zeit, ja, ich kann nicht mehr sparen. Ja, dann tut's mir leid. Vielleicht ist das dann auch so, aber es nützt ja nichts. Also irgendwo muss es ja einen Anfangspunkt geben. Und der Anfangspunkt sind halt immer wir selber. Also das ist unsere eigene Verantwortung. Das ist auch nicht die Verantwortung unserer Eltern oder unseres Arbeitgebers und auch nicht die des Staates. Sollte es vielleicht bis zum gewissen Punkt sein, sehe ich auch so, aber läuft ja gerade nun mal nicht so prickelnd. Von daher sind der Anfangspunkt halt wir selber. Also wir selber müssen dafür uns und unsere Familien ein Stück weit auch selber leben, sorgen und in einem gewissen Rahmen, der uns vorgegeben wird von meinetwegen Gesetzen oder dem Staat oder wer auch immer, das Beste für uns rausholen. Und natürlich bin ich da der Anfangspunkt. Also ich muss überlegen, welche Person muss ich denn sein oder werden, um das zu tun, was ich gerne tun möchte, um dann das zu bekommen, was ich gerne hätte. Und nicht, ja, was hätte ich denn gerne? Mache ich morgen. soll der Staat sich drum kümmern. So, das funktioniert halt nicht. Und von daher sind der Anfangspunkt immer wir selber. Und das Endergebnis kann dann Geld sein. Oder nur so kommt man überhaupt auch einfach hin zum Geld. Kann ja auch was anderes sein, außer Geld. Aber ich finde, bei allem, was wir halt irgendwie wollen oder was erstrebenswert ist, da sind immer wir der Anfangspunkt. Es geht immer um Investitionen in uns selber, in Lernen, sich neue Sachen aneignen, neue Menschen kennenlernen, Netzwerken, Gehaltsverhandlungscoaching. Also da sind wir eigentlich genau wieder beim Thema. Wenn ich als Person nicht weiß, wie man ein Gehalt verhandelt, dann kriege ich das auch nicht. Dann kriege ich dieses Geld halt nicht. Ja, und genau das ist so der Ansatz dahinter.
Andererseits könnte man ja auch sagen, wenn man so mal außerhalb unserer Blase jetzt guckt, das ist jetzt irgendwie aber auch gerade so ein In-Thema, ja, irgendwie stürzen sich jetzt, kommen die Finanzbloggerinnen und dann kommen die, also Frauen und Finanzen, warum kommt es jetzt gerade so hoch? Also man könnte natürlich sagen, dank dir und anderen Frauen, aber
ja, gute Frage. Warum kommt das gerade so hoch? Also gerade kommt natürlich sowieso Geldanlage, kommt ja aktuell ganz generell hoch.
Einfach weil sich der Staat verabschiedet?
Weil natürlich die Börse gerade auch ganz gut läuft, ne? Das muss man natürlich auch sagen. Also die bis jetzt noch nichts davon mitbekommen haben, die merken jetzt so langsam, seit 10 Jahren läuft das ja alles irgendwie ganz gut da drüben. Und natürlich springen dann jetzt viele auf diesen Zug irgendwie auch auf. Aber ich glaube schon, dass gerade auch so eine da spielen wahrscheinlich ganz, ganz viele Sachen eine Rolle. Natürlich auch die Medien und natürlich auch die Banken, die auf einmal entdecken, verdammt, da gibt's ja noch, wir haben ja 50% der Menschheit die ganze Zeit noch gar nicht angesprochen. Wie wäre es, wenn wir für die halt irgendwie was machen? Und dann gibt's auf einmal einen Werbespot der fucking Sparkasse. Finanzielle Unabhängigkeit, sprich mit deiner Sparkassenberaterin, wo sich bei mir im Magen umdreht. Aber vielleicht funktioniert es ja sogar. Und klar, von daher, aber ich glaube, dass so gerade generell so Female Empowerment, das ist ja, das fängt ja gerade erst an. Und Finanzen ist da auf jeden Fall ein Thema, was immer vernachlässigt wurde, aber ich sehe es ja auch an meinem Wachstum und an meinen Zahlen. Ne? Das ist halt etwas, was total gut angenommen wird gerade. Und auch
ja,
sehr
hast du damit gerechnet?
Nee, überhaupt nicht. Also ich meine, ich habe ja nun auch schon vor fast 3 Jahren damit angefangen, da hat es ja niemand interessiert. Also so richtig los geht es ja erst seit, ich sag mal, seit einem Jahr, genau, also davor schon so ein bisschen, aber so seit, oder wo ich dann auch erkannt habe, okay, da, also da ist ja irgendwas, also da wächst was, das ist jetzt so seit einem Jahr oder vielleicht anderthalb, dass ich da dann eben auch gezielte Sachen mache, aber gerade eben auch das Medienecho, also es vergeht ja keine Woche, in der ich halt kein Interview gebe für irgendwelche Sachen, ob das Radio ist oder Zeitung, Zeitschriften, alles Mögliche. Was ja auch gut ist. Also, das Thema gehört ja auch nach vorne. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny-Universum, denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madamemoneypenny.de/newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.